Ja, liebe Mitglieder des FIF, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, liebe Preisträgerinnen des Weizenbaum-Studienpreises 2023. Ich beginne mit einem Zitat von Josef Weizenbaum, das sich als Leitbild unseres Weizenbaum-Studienpreises eignet. Es betont die Verantwortung, der wir uns stellen müssen. Naturwissenschaftler und Techniker tragen aufgrund ihrer Macht eine besonders schwere Verantwortung, vor der sie sich nicht hinter einer Fassade von Schlagwörtern wie dem der technischen Zwangsläufigkeit drücken dürfen. Auch in diesem Jahr verleihen wir wieder den Weizenbaum-Studienpreis, gewidmet Professor Josef Weizenbaum, der die Gründung des FIF gefördert hat, dem wir 1998 einen Ehrenpreis des FIF für seinen Einsatz für Verantwortung in der Informatik verliehen haben und der dessen langjähriges Vorstandsmitglied war. Der Unternehmensgründer und Investor Azem Aşar, möglicherweise kein FIF-Mitglied, sagte vor einiger Zeit in einem Interview: "Technology is too important to be left to technologists." Diese Aussage würden wir nur zustimmen. Für uns ist die gesellschaftliche Aufgabe der InformatikerInnen und Informatiker, technische Systeme auch von ihren ethischen, sozialen und rechtsstaatlichen Anforderungen her zu denken, um eine Technik zu verhindern, die zum Selbstzweck wird und schädliche Nutzung als Sachzwang etabliert. Mit unserem Studienpreis wollen wir Arbeiten auszeichnen, die dieser Aufgabe gerecht werden. Wir bedanken uns herzlich für alle Arbeiten, die in diesem Jahr bei uns eingereicht wurden. Die dieses Jahr prämierten Arbeiten befassen sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit Datenschutz und Privatheit im Internet und auch im öffentlichen Raum. Dazu gleich mehr. Für Ihre Mitarbeit in der diesjährigen Jury bedanke ich mich herzlich bei Professorin Christina Klass aus Jena, Professor Jochen Kubeck aus Bayreuth, Professor Dietrich Meyer-Ebrecht aus Aachen und Frieda Strauß aus München, die mit mir gemeinsam in der Jury die Arbeiten ausgewählt haben, die wir jetzt prämieren werden. Und jetzt bitte ich dich, Frieda, um die erste Laudatio.
Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich würde gerne auch einsteigen mit einem Thema, was in 2020 schon groß angekommen ist. Im Jahr 2020 wurde der Big Brother Award, der so die Eigendarstellung an Firmen, Organisationen und Personen verliehen wird, die in besonderer Weise und nachhaltig die Privatsphäre von Menschen beeinträchtigen sowie persönliche Daten verkaufen oder gegen ursprüngliche Interessen verwenden. Dieser Preis wurde 2020 in der Kategorie Mobilität an den Elektrofahrzeughersteller Tesla verliehen. In der damaligen Laudatio des Datenschützers Thilo Weichert heißt es dazu: "Die Firma Tesla erhält den Big Brother Award dafür, dass sie Autos verkauft, die ihre Insassen und die Umgebung des Autos umfassend und langfristig überwachen. Die erhobenen Daten werden permanent ausgewertet und können für beliebige Zwecke weiter genutzt werden." Und weiter zitiert Thilo Weichert aus der Datenschutzerklärung von Tesla: "Telematikprotokolldaten, Fernanalysedaten, weitere Fahrzeugdaten werden genutzt, um die Zwecke von Tesla zu erfüllen, die ich aber leider nicht ganz genau kenne. Bezüglich der Erfassung über ihr Tesla-Fahrzeug erhebt die Firma den Anspruch, Wartungshistorie sowie Informationen über Ladestationen als erweiterte Funktionen, Navigationsdaten sowie kurze Videoaufnahmen von den Außenkameras des Fahrzeugs zu erfassen. Besonders der letztgenannte Aspekt der Videoaufnahmen von den Außenkameras ist für heute von besonderem Interesse." Na, kein Touch hier, das ist ja schrecklich. Diese Videoaufnahmen werden in der Regel zum einen die Nutzerinnen erfassen, die, so sollte man idealerweise annehmen, sich mit der Nutzung verbundenen Risiko bewusst sind. Sie haben ja das Tesla gekauft und benutzen es und sollten eine Idee haben, was das Fahrzeug macht. Doch diese Außenkameras können auch Bewegungen in der Umgebung des Fahrzeugs aufzeichnen und gefährden so auch die Privatsphäre Unbeteiligter. Durch die umfassende Durchdringung der digitalen Gesellschaft mit elektronisch vernetzten Geräten setzen wir uns so, wie hier am Beispiel Tesla, Risiken für Privatheit und Datenschutz aus. Diese Risiken sind nicht auf die primären Nutzerinnen der Geräte beschränkt, sondern betreffen auch weitere Personen, indem sich Entscheidungen der Nutzerinnen auf ihre Privatsphäre auswirken. Wir kennen ja vielleicht oder ganz wenige auch das Beispiel, dass man vielleicht eine Messenger-App auf dem Handy nutzen will und das einfach die Kontaktliste haben will. Ich glaube, jetzt WhatsApp heißt das Ding. Und wenn man eben keine Maßnahmen ergreift, dann kriegen sie alle Kontakte. Glücklicherweise kann man an verschiedenen Stellen da was tun, aber die Befürchtung ist, dass viele Leute das leider nicht tun. Und Meta freut sich natürlich, wenn sie die Daten meiner Kontakte haben und die Kontakte von meinem Kontakt haben und so quasi umfassend eine Analyse haben, wer wen kennt und mit wem interagiert. Und mit diesen Risiken für Umstehende, Beteiligte, Unbeteiligte, englisch Bystanders, also Risiken für die Privatsphäre für Personen, die nicht Selbstnutzerinnen der vernetzten Geräte sind, setzt sich die Arbeit von Laila Friederike Hanslik auseinander, die wir heute mit dem dritten Weizenstudienpreis auszeichnen wollen. Frau Hanslik ist leider aus gesundheitlichen Gründen verhindert, den Preis entgegenzunehmen und ihre Arbeit hier kurz vorzustellen, hat uns aber kurzfristig eine Grußnote als Video bereitgestellt. Das werden wir uns am Ende kurz anschauen und ich werde versuchen, minimal detaillierter auf ein paar Aspekte ihrer Arbeit einzugehen, was nicht ganz einfach ist, weil die Masterarbeit recht viel Material enthält, aber ich habe mir einfach ein paar Teilthemen herausgenommen, die ich für erzählwürdig halte. Sie kümmert sich also, untersucht die Risiken für Bystander oder eben unbeteiligte, persönlich zufällige Anwesende, die ich im Folgenden auch einfach Bystander nenne, weil das einfach ein kurzer, netter Begriff ist. Sie schaut drei beispielhafte Anwendungsfälle an, wo sie prüft, ob eben Daten in Systemen verarbeitet werden, die eben Datenschutzgesetze verletzen, die einfach die Rechte der Bystanders nicht beachten und eben insgesamt die Privatheit dieser Personen potenziell gefährdet. Die Anwendungsfälle, die sie sich ausgesucht hat, ist einmal die Nutzung intelligenter persönlicher Voice Assistants, am Beispiel Amazons Alexa. Als zweites hat sie sich die Corona-Warn-App und ihre Infrastruktur angeschaut. Und als drittes hat sie im Bereich des Straßenverkehrs den Sentry-Mode und automatisiertes Fahren bei Fahrzeugen von Tesla angeschaut, weshalb ich auch diesen Einstieg gewählt habe. Der Sentry-Mode ist dieser Modus, wenn das Fahrzeug parkt und sich selber ein bisschen überwachen soll und dann eben rechts und links im Zweifel mit der Videokamera filmt, wenn irgendwas wackelt oder sonst was passiert. Sie orientiert sich an zwei Forschungsfragen in ihrer Arbeit. Die erste ist, sind Verletzungen der Privatheit von Bystandern in den ausgewählten Anwendungsfällen technisch möglich? Wenn ja, untersucht sie, in welcher Weise kann die Privatheit der Bystanders in den drei gegebenen Anwendungsfällen verletzt werden und verstößt dies gegen geltendes Datenschutzrecht, was sie in allen drei Fällen eben untersucht und begründet, schlussfolgert. Die Ergebnisse für die einzelnen Szenarien sind unterschiedlich. Bei der Analyse des Voice-Assistenten Amazon Alexa wird herausgearbeitet, dass sich Alexa im automatischen Modus, wo man es mit einem Begriff aufwecken kann, bei Gesprächen gegebenenfalls einschaltet und kurze Passagen aufnimmt und auf den Servern von Amazon auswerten lässt, ob da das Befehlswort, das Aktivierungswort vorkommt oder etwas passiert, wo Alexa reagieren soll. Dabei werden natürlich auch Gesprächsinhalte von Besuchern übermittelt. Wenn der Server kein Triggerwort erkennt, wird die Aufnahme des Gesprächs auf dem Alexa-Endgerät wieder gestoppt. Fehlalarm. Trotzdem ist das Sprechschnipsel natürlich bei Amazon auf dem Server gelandet. Und diese Sprechschnipsel stellen natürlich, nachdem man da auch in einer gewissen Form den Sprecher erkennen kann, biometrische Daten dar, die in der DSGVO natürlich besonders geschützt werden und da eine besondere Betrachtung verdienen. Zu erwähnen ist, wenn man sich nicht darum kümmert, was so Alexa und Amazon macht, dann werden diese Schnipsel standardmäßig einfach aufbewahrt und nicht gelöscht. Das heißt, man kann als Benutzer sie dann manuell löschen und wenn man sich nicht darum kümmert, liegen sie eben erstmal lange und vermutlich ewig darum. Wenn man sie löscht, dann ist aber trotzdem das transkribierte Sprechprotokoll, also was wurde da an Sprechakt erkannt, weiterhin da, aber die Stimme, das quasi aufgenommene, wird dann nach 30 Tagen spätestens gelöscht. Frau Hanzig hat die Verwendung dieser Daten durch Amazon untersucht. Laut Amazon werden die persönlichen Daten genutzt, um Funktionen, Produkte und Dienstleistungen, die für Sie von Interesse sein könnten, zu empfehlen und Ihre Präferenzen zu identifizieren, so Ihr Erlebnis mit Amazon Services zu personalisieren. Das kennen wir ja, dass wir interessantere Werbung bekommen, wenn wir die Cookies akzeptieren. Frau Hanzig konnte keine von Amazon veröffentlichte Datenschutzfolgeabschätzung auffinden, die in dem dargestellten Umfeld nach Ihrer Meinung und auch nach meiner sicher zwingend nötig ist, was sie auch expliziert und detailliert herleitet. Und sehr schön findet die Jury, dass Frau Hanzig in der Arbeit auch genau skizziert, welche es Möglichkeit denn gäbe für eine datenschutzfreundlichere Umsetzung der Alexa Services, dass man natürlich das Erkennen dieses Aufwachwortes nicht auf den Servern analysiert, sondern sagt, das müsste am Endgerät vor Ort passieren. Mit ein bisschen mehr Prozessor-Power wäre das auch gut machbar. Aber A, hat natürlich Amazon kein Interesse daran, die Geräte teurer zu machen. B, wollen sie natürlich die Daten haben und sie nicht datenschutzkonform verarbeiten. Aber das ist ein guter Punkt, dass einfach die Frau Hanzig dann auch in die technische Ebene einsteigt und überlegt, was wären denn so Maßnahmen, die man ergreifen könnte. Der zweite Anwendungsfall, es ist die Corona Warn App, die wenig überraschend bei der Einhaltung des Datenschutzes für Bystanders deutlich besser wegkommt, weil da einfach ja in der Umsetzung, die ja letztendlich gewählt worden ist, nach Diskussionen am Anfang, wie es auch anders hätte sein können, letztendlich weitgehend den Datenschutz einhält. Sie geht natürlich darauf ein, dass natürlich die unterste Ebene dieser Corona Warn App, dieser Bluetooth-Austausch zwischen den Geräten, ja durch quasi spezielle Software von Google bzw. von Apple implementiert ist, wo wir keinen Einblick haben und nicht wissen, was da passiert. Und man so einfach nicht weiß, was dann doch eventuell hin und her geschickt wird. Und darauf geht die Frau Hanzig auch ein und sagt, da hat man einfach noch eine Lücke. Was schade ist, dass sie nicht wahrgenommen hat oder es nicht mehr reingebracht hat. Das ist ja neben der offiziellen Corona-Warn-App die alternative App auch gibt, in der auch diese unterste Schicht quasi komplett selbst programmiert worden ist und auch öffentlich einsehbar ist, wo dann auch dieser Schritt vermieden wird. Das kann auch sein, dass sie das nicht mehr mitbekommen hat. Im Anschluss an die Arbeit ergeben sich noch Folgefragen, die die Autorin benennt, aber in dem Rahmen ihrer Masterarbeit nicht mehr behandeln kann. Unter anderem, wie könnten Bystanders besser über die Risiken, denen sie ausgesetzt sind, informiert werden? Was könnte man gesetzesmäßig noch verbessern? Wobei man überlegen muss, sind die Gesetze das Problem oder die Umsetzung der Gesetze oder die Einforderung, dass die Gesetze eingehalten werden? Siehe bei Tesla, was im öffentlichen Raum Videos aufnimmt, was gesetzlich einfach klar geregelt ist, aber eben nicht geahndet wird. Wir haben uns entschieden, hier den dritten Preis zu verleihen. Für einen zweiten Preis würden wir uns noch ein bisschen mehr informatikspezifischere Betrachtung wünschen als eine Möglichkeit, aber das tut der grundsätzlichen Preiswürdigkeit der Arbeit keinen Abbruch. Jetzt müssen wir schon auf die Zeit schauen. Im Moment habe ich noch. Um mal nochmal ganz darzustellen, der dritte Preis von der Frau Hanzig hat eine Masterarbeit zugrunde, die mit quellenreicher und kompakter Darstellung eine überzeugende Dokumentation möglicher Bedrohungsszenarien durch mobile Anwendungen darstellt. Die Verfasserin zeigt einerseits großes Verständnis der untersuchten technischen Systeme, geht ins technische Detail rein. Andererseits hat sie einen breiten Horizont, um auch ethische, rechtliche und gesellschaftliche Fragen einzubeziehen. Der Arbeit gelingt eine sachliche und unaufgeregte Diskussion möglicher Risiken beim Einsatz vernetzter, datenverwendender Technologien. Und wir senden jetzt hier stellvertretend einen herzlichen Glückwunsch an Laila Friederike Hanzig zum Weizenbaum-Studienpreis, den sie quasi hier stellvertretend verliehen bekommt und die Preise gehen dann eben nach Köln, glaube ich, jetzt, wo es ihr neuer Wohnort ist. Dann kämen wir jetzt kurz zur Grußnote. Stefan, dann müsstest du hier das Video aktivieren. Du kannst ihn besser bedienen. Willst du noch Bildschirm teilen oder irgendwas?
Hallo, ich habe mich riesig gefreut, dass meine Masterarbeit den dritten Platz vom Weizenbaum Studienpreis vom FIF bekommen hat. Ich kann heute leider nicht in Berlin persönlich vor Ort dabei sein, aber deswegen schicke ich dieses Video. Ich habe mich besonders gefreut, dass ich diesen Preis von einer Organisation wie dem FIF bekommen habe, weil ich das Gefühl habe, dass aktuell oder in diesen Zeiten, dass es immer wichtiger ist oder dass es wichtiger denn je ist, sich kritisch mit Software- und Big-Tech-Unternehmen auseinanderzusetzen. Und ich sehe, dass in Teilen der Privatwirtschaft und sicherlich auch in Teilen der Politik Meinungen wie das Techno-Optimist-Manifesto von Marc Andreessen durchaus großen Anklang finden. Und deswegen bin ich enorm dankbar, dass es Sie und euch gibt, dass es das FIF gibt und dass wir uns gemeinsam kritischer mit den gesellschaftlichen Entwicklungen rund um die Informatik auseinandersetzen. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar über diesen Preis. Und meine Arbeit hat natürlich nur einen klitzekleinen Beitrag geleistet zu diesem Diskurs. Aber ich freue mich sehr, dass dieser Beitrag anerkannt wird. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, ganz viele interessante Begegnungen und sende viele Grüße aus Köln.
Wenn wir uns im Internet bewegen, setzen wir uns vielfältigen Risiken für den Datenschutz aus. Die Geschäftsmodelle großer Internetkonzerne fußen darauf, unser Verhalten im Netz und unsere Daten zu nutzen als Gegenleistung dafür, dass viele Dienste unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Die Daten, die über uns gesammelt werden, werden für unterschiedliche Zwecke verwendet. Dies erfolgt hauptsächlich durch die Werbewirtschaft, die Daten dafür nutzt, unser Konsumverhalten zu untersuchen und Werbebotschaften individuell platzieren zu können. Gleichzeitig wird der Internetverkehr in zunehmendem Maße durch Sicherheitsbehörden überwacht, mit dem Argument der Strafverfolgung und Terrorismusbekämpfung. Wir erinnern uns an die Vorratsdatenspeicherung und die inzwischen auch schon wieder 10 Jahre zurückliegenden Enthüllungen von Edward Snowden. Auch Verfahren der künstlichen Intelligenz spielen eine Rolle. Sie nutzen unsere Inhalte und lassen sie in häufig intransparenter Weise in entsprechende Anwendungen einfließen. Sie können aber auch zunehmend für die Analyse der gesammelten Daten genutzt werden, um neue Erkenntnisse über uns zu gewinnen. Um uns vor übermäßigem Datensammeln zu schützen, wird die Forderung nach digitaler Mündigkeit bei der Internetnetznutzung erhoben. Also sich bei der Netznutzung des eigenen Verstandes zu bedienen, nach Kant. Nutzerinnen sollen sich der Risiken im Netz bewusst sein und sich entsprechend verhalten. Beispielsweise, indem sie datenschutzfreundliche Werkzeuge nutzen und bei der Konfiguration dieser Werkzeuge auf datenschutzwahrende Einstellungen achten. Doch solche Forderungen wälzen Verantwortung auf die NutzerInnen ab, die sie in der Praxis des weltweiten unkontrollierbaren Netzes nicht wahrnehmen können. Sie implizieren, dass sie in der digitalen Welt individuell für den Fluss und die Kontrolle ihrer eigenen Daten verantwortlich sind. Nicht mehr die Anbieter im Netz sind für die datenschutzfreundliche, sichere Abwicklung verantwortlich, sondern die NutzerInnen sollen gefälligst selbst für ihre Sicherheit sorgen. Natürlich gibt es Regeln, die die Sicherheit im Netz sicherstellen sollen. Doch können wir immer auf die Einhaltung von Regeln wie der Datenschutzgrundverordnung vertrauen im weltweiten Netz? Sind die Regeln immer angemessen und ausreichend? Und können solche Regelungen alle Risiken umfassend abdecken? Können wir erwarten, dass wir uns darauf verlassen können, wie wir uns im Alltag darauf verlassen, dass Hygienebedingungen in der Lebensmittelindustrie oder die technische Sicherheit von Automobilen sichergestellt sind? Mit der Forderung nach digitaler Mündigkeit und ihrer Erfüllbarkeit setzt sich die Arbeit von Annemarieke Liska auseinander, die wir heute mit dem Weizenbaum-Studienpreis auszeichnen. Ausgangspunkt ist digitale Mündigkeit. Mündigkeit impliziert eine Eigenverantwortung, bei der die Menschen sich um bestimmte Dinge selbst kümmern müssen. Der zentralen These der Arbeit stellt die Autorin dar: Die als individuelle Datenflusskontrolle verstandene Forderung nach digitaler Mündigkeit stellt demnach uneinlösbare Ansprüche an Individuen und ist deshalb unangemessen. Die resultierende Dynamik, die Übertragung von Verantwortung auf Individuen, ohne dass sie dieser Verantwortung gerecht werden können, entspricht der neoliberalen Regierungslogik der Responsibilisierung. Psychologische Methoden der Beeinflussung legen die Grundlage für die weitergehende Datenanalyse, die unsichtbar im Hintergrund stattfindet. Tracking und Auswertung des Verhaltens der BenutzerInnen durch Cookies und Marktinfrastruktur, weitere Tracking-Technologien wie URL-Tracking, Fingerprinting und ähnliches, prädiktive Analytik und Modellierung des Verbraucherverhaltens und Personalisierung. Aus der Analyse dieser Techniken leitet die Autorin 4 Zwischenfazits zum Datensammeln ab, die in der Summe ihre These der allumfassenden, unausweichlichen Datensammlung stützen. Das Datensammeln ist kontinuierlich, komplex und unsichtbar, überall und unausweichlich, prädiktiv und dividuierend. Sicher wird die Autorin gleich in ihrem Vortrag im Detail auf diese Konzepte eingehen, die den Mittelpunkt der Arbeit darstellen. Aus den so hergeleiteten Eigenschaften ergibt sich, dass Individuen keine Kontrolle über Datenspuren im Netz haben können. Die Forderung nach digitaler Mündigkeit kann nicht erfüllt werden und wälzt lediglich die Verantwortung auf die Nutzenden ab, führt also zu einer Responsibilisierung des Individuums, so die Autorin. Die Arbeit behandelt mit der immer weiter anwachsenden Überwachung und Datensammlung, gerade auch im Kontext der Entwicklung der künstlichen Intelligenz, ein wichtiges aktuelles Thema. Die Kernthese der neoliberalen Responsibilisierung als Folge der Erwartung, stets digital mündig zu sein, wird deutlich dargelegt und überzeugend und schlüssig begründet. Auch die technische Basis des Datensammelns, die Technologien des Datentracking, werden umfassend und verständlich beschrieben und legen so eine solide Grundlage für die weiterführenden Überlegungen. Herzlichen Glückwunsch, Annemarieke Liska, zum Weizenbaum-Studienpreis 2023.
Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für diese sehr nette Einleitung. Und also ich habe jetzt das Gefühl, den Vortrag gar nicht mehr halten zu müssen, weil Sie die Arbeit schon sehr schön zusammengefasst haben. Aber ja, mein Name ist Mareike Liska. Ich verfolge, wie sicherlich einige hier im Raum, das durchaus nervenaufreibende Projekt Philosophie und Informatik, Informatik und Philosophie zusammenzudenken, und habe im Rahmen davon vor kurzem meinen Master in Theorie und Geschichte der Wissenschaft und Technik an der TU Berlin abgeschlossen. Mit einer Arbeit nach der Frage der Unmöglichkeit von digitaler Mündigkeit im Kontext des Individuums im Internet und Tracking-Infrastrukturen. Gut, Ausgangspunkt für die Arbeit war ein Interesse an, aber auch eine Skepsis gegenüber dem Begriff der digitalen Mündigkeit, der seit circa 25 Jahren durch den netzpolitischen Diskurs kursiert und sicherlich auch das ein oder andere Mal schon mal im Pfiff-Kontext gefallen ist. Ist so meine Vermutung. Ich hatte den Eindruck, dass das Konzept als Universalmittel gehandelt wird, um den Problemen und Herausforderungen zu begegnen, die durch technologische Entwicklung oder die durch Technologie entstehen. Und tatsächlich wird der Begriff der Mündigkeit in verschiedenen Diskursen als eine eindrucksvolle Worthülse verwendet, deren Bedeutung ganz davon abhängt, was die Sprecherin darin damit meint. Im Kontext von digitaler Mündigkeit wird häufig gefordert, dass wir als die individuellen Nutzerinnen digitaler Technologien den Fluss unserer eigenen Daten kontrollieren sollen, dass wir etwa zu mündigen Leserinnen derjenigen Spuren werden sollen, die wir unbewusst im Netz hinterlassen, wie Sibylle Krämer 2019 auf der Republika forderte. Letztes Jahr noch stand auf der Bühne der FIF 22. Ein Preisträger, der dafür plädiert hat, dass wir uns nicht der Ohnmacht des Einzelnen hingeben sollen, die Verantwortung übernehmen und sie nicht wegschieben. Und auch jetzt in der Einleitung ging es ja schon darum, dass Verantwortung übernommen werden muss. Jetzt stehe ich heute hier und sage Ihnen, dass wir in manchen Fällen die Finger von der Verantwortung lassen sollten, weil wir gar nicht in der Lage sind, also strukturell nicht in der Lage sind, dieser Verantwortung gerecht zu werden, die da auf uns erlegt wird. Genau, und im Vortrag heute möchte ich Ihnen darlegen, warum wir als individuelle Nutzerinnen nicht in der Lage sind, dazu den Fluss unserer Daten zu kontrollieren. Ganz antiklimaktisch, also die These ist jetzt eh schon im gefallen. Die These meiner Arbeit ist, dass durch die Forderung nach digitaler Mündigkeit wird uns als individuelle Nutzerin im Kontext von Datenflusskontrolle eine Verantwortung übergeben, der wir strukturell nicht gerecht werden können. So, dass auf der Ebene der Oberfläche bzw. auf der Interface-Ebene Mechanismen wie Dark Patterns in Cookie-Banner eingebaut werden, um Nutzerinnen oft auch in die durchaus unbewusste Datenfreigiebigkeit zu nudgen, ist ein Thema für sich, das bereits viel diskutiert wird. Das weckt allerdings auch so ein bisschen den Anschein, dass individuelle Datenflusskontrolle ein Oberflächenphänomen sei. Dass also, wenn wir die Oberfläche nur entsprechend designen, es individuelle Datenkontrolle möglich sein müsste. Doch, so argumentiere ich in meiner Arbeit, die Schwierigkeiten liegen tiefer, eine Ebene tiefer, im Backend sozusagen, in den Infrastrukturen des Datentrackings. Doch was ist das eigentlich, was da in der Tiefe liegt? Im öffentlichen Diskurs sind es die Daten, die in der Tiefe liegen und die als das neue Öl lediglich abgebaut werden müssen, wodurch das Bild erzeugt wird, dass wir als Menschen Daten förmlich ausströmen und dieser natürliche Rohstoff nur noch abgeschöpft werden muss. Wobei allerdings verkannt wird, dass in den allermeisten Fällen Daten nicht von den Nutzerinnen selber produziert werden, sondern von den datensammelnden Unternehmen generiert werden. Das Sammeln von Daten ist in den letzten Jahrzehnten hauptsächlich mit Hilfe von Cookies geschehen. Und auch wenn wir zurzeit dem langsamen Aussterben von Cookies beiwohnen, lohnt sich ein Blick auf die Entwicklungsgeschichte von Cookies und deren Zusammenspiel mit der Marketingindustrie, um einerseits zu verstehen, was für eine riesige Marktinfrastruktur daraus resultiert ist und um andererseits auch, es ist sinnvoll zu wissen, weil diese Entwicklung auch zukünftige Projekte prägen wird und bereits prägt. Also zukünftige cookielose Technologien sind ja, genau, geprägt von der Cookie-Infrastruktur. Im Jahr 1994 wurden Cookies erfunden, um das Problem zu lösen, dass das Hypertext Transfer Protocol ein zustandsloses Protokoll ist, was das Browsen früher einerseits zu einem essentially private act gemacht hat, aber andererseits auch Funktionalitäten wie ein Warenkorb oder das Authentifizieren über eine ganze gesamte Sitzung hinweg verunmöglicht hat. Die erste Entwicklungsstufe waren daher Sitzungs- und Warenkorb-Cookies. Werbeanzeigen wurden zu der Zeit noch traditionell an den Orten platziert, an denen potenzielle Kundinnen vermutet wurden. Also wurde Werbung für Wanderschuhe, die wie in einem Magazin für Urlaubsreisen abgedruckt wurde, wurden Werbung für Wanderschuhe im Internet auf einer Seite platziert, die also zum Beispiel auf der Seite des Deutschen Alpenvereins oder einer Seite, die Wanderartikel verkauft. Genau, das war die erste Stufe. Dann folgten Erstanbieter-Analyse-Cookies, die den Grundstein für Profiling legten. Das war die Zwischenstufe, die ich aus Zeitgründen nicht aufgenommen habe. Aber das Ganze resultierte, beziehungsweise erst mit den Drittanbieter-Cookies. Ich glaube, ich habe noch, das habe ich jetzt, die Animation. So, es folgten Drittanbieter-Cookies, mit denen sich Nutzerinnen sowohl über die Zeit als auch über den Raum hinweg verfolgen lassen, also auch über Websites hinweg. Und Werbung für Wanderschuhe kann inzwischen auch auf der Seite von einer Kinokette platziert werden, weil über die aktuelle Kundin bereits bekannt ist, dass sie vor einer Woche auf einer anderen Webseite Wanderschuhe angeschaut hat. Die Werbeflächen werden in Echtzeit an Werbebörsen gehandelt. Und gewinnen wollen diejenigen, für die die Person, die die Werbung binnen weniger Sekundenbruchteile sehen wird, eine besonders aussichtsreiche Kundin ist. Werbung wird nun also nicht mehr an bestimmtem Ort, neben bestimmten Inhalten gezeigt, sondern an bestimmte Kundinnen. Ehe man sich's versieht, ist eine das gesamte Internet umfassende Tracking-basierte Marktinfrastruktur entstanden, die darauf basiert, aus Daten gewonnenes Wissen zu kapitalisieren. Und mittendrin die individuellen Nutzerinnen, die das von denen gefordert wird, den Fluss ihrer eigenen Daten zu kontrollieren. Nun denken Sie vielleicht an die vielen Add-ons oder Browser-Einstellungen, die Sie installiert oder vorgenommen haben, um sich vor Tracking zu schützen. Aber solche Mechanismen schützen immer nur bestimmte Nutzerinnen vor bestimmten Tracking-Technologien. Shoshana Zuboff zufolge legitimieren solche Mechanismen sogar paradoxerweise den Status quo des Trackings, weil ihr Vorhandensein als vermeintliche Lösung dafür, wenn man nicht getrackt werden will, das hat zur Folge, dass das zugrunde liegende Problem nicht gesamtheitlich hinterfragt wird. Abgesehen davon können Add-ons unter bestimmten Umständen sogar unwirksam werden. Denn im Marketing werden statistische Verfahren wie prädiktive Analytik eingesetzt, die es ermöglichen, aus einer riesigen Menge von Daten auch Informationen über einen mehr oder weniger unbekannten Fall vorherzusagen oder abzuleiten. Sie können sich das so vorstellen: Wenn 7 von 10 Menschen, die rote Schuhe tragen, Äpfel mögen, so sagt ein prädiktives Modell für eine Person, von der nur bekannt ist, dass sie rote Turnschuhe trägt, voraus, dass diese mit einer 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit Äpfel mag. Diese 70% reichen einem Werbeunternehmen dann aus, dieser unbekannten neuen Person keine Bananenwerbung, sondern eine Apfelwerbung zu zeigen und sie entsprechend zu behandeln. Nun ist die Präferenz von Äpfeln oder Bananen kein besonders sensibles Unterfangen. Aber stellen Sie sich das Schaubild folgendermaßen vor: Die Schuhfarbe sind einfache, vermeintlich unverfängliche Hilfsdaten über die Browser-Geschichte, über Facebook-Likes, mithilfe derer sich sensible Informationen über die Sexualität oder die mentale Gesundheit einer Person vorhersagen lassen. Dass das funktioniert, liegt daran, dass über einige wenige Nutzerinnen Informationen über die mentale Gesundheit generiert und gesammelt werden konnten, die zusammen mit der riesigen Menge an Hilfsdaten über das Verhalten aller möglichen Nutzerinnen in ein prädiktives Modell geflossen sind. Das hat zur Folge, dass individuelle Datenschutzeinstellungen an Wirksamkeit verlieren. Denn die Daten von anderen Personen haben Einfluss darauf, was über mich auch nur auf der Grundlage von Hilfsdaten vorhersagbar ist. Das heißt im Umkehrschluss, dass wenn ich den Fluss meiner eigenen Daten kontrollieren soll, ich eigentlich auch Kontrolle darüber haben müsste, was alle möglichen anderen Personen für Daten, was über alle möglichen anderen Personen für Daten gesammelt werden können. Ich vermeide immer zu sagen, was andere Personen an Daten preisgeben, sondern was für Daten generiert werden über alle möglichen anderen Personen. Und damit meine ich nicht nur alle möglichen anderen Personen im Jetzt sozusagen, sondern auch alle möglichen anderen vergangenen sowie zukünftigen Nutzerinnen, deren Daten ebenfalls in das prädiktive Modell geflossen sind, fließen und fließen werden. Das Ganze stellt im Übrigen auch meinem Betreuer Rainer Mühlhoff zufolge die Rechtsgrundlage der Einwilligung in Frage, weil ich die Entscheidung eben nie nur für mich, sondern eigentlich auch für andere Menschen treffe. Die Anonymisierung von Daten, die häufig als Datenschutzlösung verkauft wird, hilft an dieser Stelle auch nicht weiter, weil es geht hier gar nicht mehr um eine Identifikation als Stefan Hügel, geboren am wohnhaft in sondern es geht vielmehr darum, dass wir als ein Profil mit bestimmten Wünschen und Bedürfnissen und Eigenschaften identifizierbar oder vielleicht sogar konstruierbar werden, die es zu kapitalisieren gilt. Es geht also vielmehr um das Verhältnis der Daten untereinander, quasi um das Verhältnis von roten Schuhen, Äpfeln und Bananen, anstatt um den Bezug von Individuen und Daten. Also ich habe bisher dargelegt, warum es auf einer technischen Ebene nicht möglich ist, den Fluss der eigenen Daten zu kontrollieren. Dennoch werden wir als individuelle Nutzerin dafür verantwortlich gemacht. Und die Aufforderung kommt somit einer sogenannten Responsibilisierung gleich. Ein Mechanismus, durch den Individuen eine Verantwortung für Aufgaben aufgetragen wird, die vorher der Staat innehatte oder gar kein Akteur, die Individuen aber gar nicht erfüllen können. Damit gleicht die Forderung, danach digital mündig zu sein, indem wir den Fluss der eigenen Daten kontrollieren, dem Kauf von Bambuszahnbürsten oder Elektroautos, um den Klimawandel zu bekämpfen. Warum Responsibilisierung trotzdem so gut funktioniert und die Aufforderung, Verantwortung zu übernehmen, immer so ergreifend klingt, obwohl wir als Individuen strukturell gar nicht dazu in der Lage sind, ihr gerecht zu werden, liegt daran, dass sie unter dem Deckmantel des Empowerments funktioniert. Also Verantwortung zu haben, wird als was sehr Erstrebenswertes geframed. Selbstverantwortlich sein, selbstbestimmt, nicht auf Unterstützung angewiesen zu sein, das gilt als was Erstrebenswertes. Weshalb ich in meiner Arbeit in den Raum gestellt habe, dass der Begriff der digitalen Mündigkeit im Kontext der Forderung nach individueller Datenflusskontrolle möglicherweise auch als Deckmantel für Responsibilisierung missbraucht wird. Vielen Dank. Ich freue mich über Austausch und Vernetzung, falls Sie Gedanken teilen wollen oder in Austausch kommen wollen. Jetzt habe ich die 7 Punkte gar nicht, auch das dividuierend, habe ich der Zeit wegen weggelassen. Ich glaube, man kann die Arbeit lesen. Genau. Die gibt's online. Dankeschön.
Also die Frage ist, habt ihr Fragen? Wir haben Zeit übrig und die Frau Liska ist auch bereit zu antworten. Und da gibt es schon mehrere Hände, die auch oben sind und wir unterstützen mal mit Mikro weitergeben. Die Dagmar fängt an.
Was ist denn die Videoierung? Lässt es sich ganz einfach so in 2, 3 Sätzen definieren?
Ich probiere es gerne. Kann sein, dass es nicht funktioniert. Es geht darum, dass wir von Individuen zu Dividuen werden. Was bedeutet das? Da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen und auf so Modelle von KonsumentInnen, wie sie früher in der Marketingindustrie vorherrschend waren, eingehen. Weil früher wurden wir als KonsumentInnen so wie so in Schubladen gesteckt, beziehungsweise wir haben so Masken aufgesetzt bekommen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, HundebesitzerInnen oder so Kategorien, in die wir einordnenbar waren, in die wir, als die wir auch durch Werbung angesprochen wurden. Und früher konnten wir diese Masken aufziehen und uns dementsprechend auch entwerfen als Subjekte. Wir konnten sie aber auch absetzen und überlegen oder also wählen, dass wir nicht, weiß ich nicht, keine Hundebesitzerin mehr sein wollen. Wir konnten auch gleichzeitig in andere Zeitungen schauen, wie werden da Menschen angesprochen, den Fernsehkanal wechseln und hatten somit einen Einblick da rein, wie andere Masken aussehen, die andere Konsumentinnen tragen sozusagen. Wie sehen denn die, weiß ich nicht, wie werden die Sportbegeisterten angesprochen und so. Und heutzutage gibt's diese externen Kategorien nicht mehr, sondern wir werden als Konsumentin, in dem Moment, in dem wir die Werbung schauen, werden wir als Subjekte konstruiert. Schreibe ich sozusagen in meiner Arbeit, können Sie da nachlesen, was dann so viel heißt, wie das, auf Basis der Daten, die gesammelt werden, dann werden die Daten geclustert und geschaut, in welchem Cluster befinden wir uns gerade so als Profil. Und je nachdem, welches Cluster wir sind, werden wir dann auch angesprochen. Aber diese Cluster können sich immer wieder neu formen, weil die Daten die ganze Zeit in Bewegung sind. Das heißt, es gibt gar keine externen Kategorien mehr, sondern es zählt nur noch das Verhältnis der Daten zueinander, ineinander sozusagen. Und dadurch verlieren wir sozusagen den Status des Individuums und werden zu Dividuen, weil wir sozusagen auf Basis der Daten voneinander geteilt werden und in Differenz zueinander betrachtet werden. ja.
Dann gab es noch eine Frage vom Rainer, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, genau, dankeschön. Also erstmal auch herzlichen Glückwunsch für diese auch offensichtlich großartige Arbeit und diese, glaube ich, auch sehr wichtigen, gerade in der Tech-Szene, gerade wichtigen Beschreibungen und Erklärungen, warum das natürlich Grenzen hat. Jetzt würde mich mal interessieren, es ist ja nie schwarz-weiß. Also vielleicht gäbe es so mal zwei Beispiele. Also ein Beispiel, wo es absolut nicht möglich ist, oder das Beispiel wurde ja schon gegeben, diese ganzen Tracking-Sachen, aber vielleicht ein Beispiel, wo dieses Mündigkeitskonzept jetzt vielleicht nicht ganz gleich weggeworfen werden könnte. Gibt's da, oder wie könnte man sich dem nähern, oder was wären da so Kriterien, weil sozusagen entweder nur das eine ist ja eigentlich wahnsinnig, nur das andere ist ja auch sozusagen sehr entmächtigend auf eine andere Art, würde ich mal eine Antwort darauf reagieren, interessieren, danke.
Ja, absolut. Ich hatte auch überlegt, ob ich das noch kurz am Ende mit aufnehme. Das war die Hauptkritik von meinem Betreuer, dass ich das Potenzial für demokratische Partizipation, das in dem Begriff der Mündigkeit steckt, das wäre dann ein produktiver Moment gewesen, da auch das hervorzuheben. Ich habe mich in meiner Arbeit auf eine sehr gründliche Analyse der Verwendung des Wortes konzentriert, in der es eben nicht klappt. Aber Ein anderer Kontext, in dem digitale Mündigkeit häufig verwendet wird, ist zum Beispiel, wenn es um Desinformation geht und Fake News. Und ich kann mir vorstellen, dass der da nochmal mehr Chancen hat, der Begriff sozusagen. Ja, genau. Und ich glaube, ich wollte mit meiner Arbeit auch so ein bisschen dafür sensibilisieren für so Schlagwörter. Dass, also ich will nicht per se den Begriff der digitalen Mündigkeit als entlarven, aber eben auf die Nuancen hinweisen. Genau.
Wollt ihr jemand anderes noch? Sonst würde ich noch kurz reagieren. Du dann, oder? Oder vielleicht noch mal anders gefragt, könnte man sagen, dass sozusagen die Unmöglichkeit der digitalen Mündigkeit ausgeglichen werden muss durch eine politische Mündigkeit? Könnte man ja auch so formulieren. Oder wäre das dann ein Missverständnis dessen, was in der Arbeit zu lesen ist?
Da müsste ich jetzt eine Woche drüber nachdenken. Hoppala. Nee, aber also ich habe mich gerade gefragt, wo ist der Unterschied zwischen politischer und digitaler Mündigkeit sozusagen und ob nicht, also ich glaube, per se soll in dem Begriff der digitalen Mündigkeit auch politische Mündigkeit stecken. Das ist schon eine Dimension des Begriffs, nur eben dann so auf den digitalen Raum bezogen. Also genau. Ja, aber ja.
Ganz kurz, diese ganze Datenschutzdiskussion zielt ja ursprünglich auf den Begriff der informationellen Selbstbestimmung ab. Und das toucht das ja auch sehr stark, dieses Konzept, und stellt es in Frage, oder?
Meine Arbeit stellt das, oder das, die These stellt das in Frage, ne? Ja. Mhm. Ja, irgendwie schon.
So, ich komme mal jetzt mal mit einer hoffentlich netten Frage, weil nicht alle werden die ganze Arbeit lesen. Was ich interessant finde, von dem Punkt, wo du jetzt bist, was für eine Forschung, die auf so deinen Ideen aufbaut oder daran anknüpft, was würdest du so wünschen, wo geht es als nächstes hin nach der Kritik an der digitalen Mündigkeit?
Für das Thema wünsche ich mir, was ich mir sehr stark wünschen würde, ist tatsächlich eine Theorie der digitalen Mündigkeit, weil das hätte ich eigentlich, habe ich mich dagegen entschieden, auch wenn es nötig gewesen wäre per se, weil ich das Gefühl hatte, das kann ich in der Masterarbeit nicht leisten. Aber überhaupt erstmal, ja, den Begriff. Ich habe mir das da so rausgepickt, diese Bedeutungsdimension und damit gearbeitet, aber werde, glaube ich, der Gänze des Begriffs nicht ganz gerecht. Das heißt, das fände ich klasse, wenn da jemand zu forscht. Ja, das war, wie die Arbeit weitergehen würde. Ach so, und eine Frage, die ich mich tatsächlich noch stelle, ist eben auch so, also ja, ob digitale Mündigkeit eigentlich per se möglich ist in den Umständen, in denen wir uns befinden. Aber nein, okay, ja,
genau. Ja, dann hätte ich selber noch eine Frage. Ich hatte ja schon die Chance, in der Arbeit reinzuschauen als Mitglied der Jury und habe im ersten Schritt mal versucht, den Begriff Mündigkeit zu verstehen. Und wenn man Richtung Kant-Aufklärung zurückgeht, geht es ja um das Verstehen von Zusammenhängen und gewisse Schlussfolgerungen treffen zu können. Und ich habe nicht automatisch die Datenflusskontrolle rausgelesen. Wenn man die Tipps von Digital Courage mal anguckt zur Mündigkeit, die sagen auch nicht, dass man den Datenfluss kontrollieren muss, sondern das Wichtigste ist, am besten gibt man Daten nicht her, wo es nicht sein muss, als einen Aspekt. Und der Begriff Mündigkeit hat eben keine klare, einfache Definition, weil er aus ganz verschiedenen Blickwinkeln unterschiedlich besetzt ist. Und trotzdem finde ich es sehr spannend, diese Zusammenhänge zu verstehen, was denn da im Hintergrund passiert, weil das finde ich einfach schon mal ein guter Punkt, um meine Mündigkeit zu erhöhen, dass ich mehr verstehe, was im Hintergrund alles passiert mit meinen Daten und ich einfach nochmal mehr überlege, was ich mache oder nicht mache, ohne dass ich genau weiß, wie die Daten hin und her schubst werden von Google und anderen Werbeplattformen, die sich da streiten, wer mir jetzt die beste Werbung zeigen kann. Meistens von Geräten, die ich gerade gekauft habe, die ich dann noch 3 Wochen lang angeboten bekomme, was ich auch ganz lustig finde. Also der Kauf habe ich wohl doch anonym gemacht und die Werbung kommt noch länger. Also dieser Mündigkeitsbegriff, das verdient definitiv nochmal eine Betrachtung, wie man ihn eigentlich folgern sollte. Und meine Frage ist immer, müssten wir Bürger immer alles selber sicherstellen oder gibt es nicht eigentlich einen Rechtsstaat, der die staatliche Autorität hat, das Recht sicherzustellen und das bei vielen Dingen auch macht? Mein schönstes Beispiel, glücklicherweise muss ich noch nicht im Internet nachgucken, ob die Schlachterei, die mein Metzger bedient, gerade gute Protokolle hat, dass sie hygienisch arbeiten oder nicht hygienisch arbeiten, ob ich jetzt da kaufen kann oder nicht, sondern es gibt leider zu wenige, aber trotzdem die Prüflinge, die dann auch einschreiten, wenn es eben nicht mehr hygienisch ist und das als Staatsaufgabe wahrnehmen. Und hier im Internetkontext mit den digitalen Konzernen Amazon und Co. Ist der Staat ja irgendwie hilflos und willenslos, weil die Wirtschaftswachstum ist ja wichtiger als die Datenschutzsachen. Unwillig heißt es da, unwillig. Die wollen gar nicht, genau. Also das wäre eine eigene Diskussion. Vielleicht machen wir nächstes Jahr einen entsprechenden Weizenbaumpreis dazu.
Jetzt wollte ich Ihnen gar nicht ins Wort fallen und das ist schon ein bisschen her, dass Sie das gesagt haben, aber Sie sagten bei Digitalcourage zum Beispiel stünde, dass man Daten gar nicht preis, also hergeben solle. Das ist ja auch Datenflusskontrolle. Also genau, wollte ich noch einwerfen.